Freunde, meine Brüder und Schwestern und ihr Heiligen und Geliebten Gottes. Die Sonne ist das hellste Licht nach unserem Dafürhalten. Und wenn die Bibel von der Sonne redet, so zeigt sie uns letzte und gewaltigste Zielwahrheiten. Denn Psalm 12, Vers 6, die Worte des Herrn sind reine Worte. Silber, geläutert in dem Schmelztiegel zur Erde fließend, siebenfach, siebenmal, siebenfältig geläutert. Jedes biblische Wort, jeder Ausdruck hat sieben Bedeutungen. So wie der Geist Gottes ein siebenfältiger ist, so hat auch das Zeugnis von dem Licht, und damit ist zunächst die Sonne gemeint. Für den natürlichen Menschen auf der Erde ist die Sonne das größte und das hellste Licht, das es gibt. So ist auch das Licht siebenfältig geläutert. Der Begriff, wie wir heute Abend sehen wollen, in einem weiten Spannbogen von der Schöpfung dieses Lichtes, denn das Licht ist ja geschaffen. Die Sonne ist ja erst am vierten Tag entstanden. Und das Licht, das vorher da war, war ein ganz anderes Licht. Davon werden wir gleich zu reden haben, bis zur Vollendung. Kann man einen hellen, wie wir meinen, weißen Lichtstrahl, kann man den zerbrechen in sieben Stücke? Kann man das? Ja, das kann man. Das kann man. Wenn man ein Prisma hat, ein Glas, ein Dreikant, und lässt einen Sonnenstrahl durchfallen, da erstrahlen sieben Farben. Das sieht man am besten am Regenbogen. Das kann man aber auch selber machen, mit einem Prisma, einem Dreikant. Meine Freunde, diese sieben Farben haben eine wunderbare Bedeutung im Heilsplan Gottes. Sie sind ein Programm Gottes. Kann man aber auch, wenn man das Licht zerbrochen hat in sieben Farben, diese sieben Farben wieder zusammenklappen, dass es wieder ein heller Lichtstrahl gibt? Kann man das auch? Ihr Physiker, in der Schule habt ihr nicht Acht gegeben. Ja, das kann man auch. Ich habe selbst als Junge folgenden Versuch gemacht. Ich habe die sieben Farben des Lichtstrahls mir auf einen Kreis, einen sieben Kreisausschnitten, geklebt, sodass ich eine bunte Scheibe hatte, orange, rot, blau, violett, indigo und so weiter, grün, gelb und so weiter, sodass ich einen Kreis hatte, da war farbig, lauter Farben. Und dann habe ich den Kreis auf eine Drehscheibe gesetzt. In der Schule hat euch das euer Lehrer auch vorgemacht. Hier haben wir einen hohen Fachmann. Ja, und dann habe ich es rumgedreht und siehe da, diese sieben Farben, die ergaben weiß. Die Scheibe war weiß, wenn ich mal so schnell drehte. Obwohl das Weiß doch ganz hell ist und die sieben Farben, die waren alle, wie wir meinen, dunkler als weiß. Ich habe gestaunt damals. Heute sehe ich das, dass die buntfarbige Weisheit Gottes, wenn sie von Gott in seine Hand kommen, wenn sie hineinkommen in die Dynamik Gottes, in die Kraftwirkung Gottes, dass sie weiß Licht werden. Damals als Kind von 12, 13, 14 Jahren, da habe ich gestaunt. Wie kann dann blau und gelb und rot und grün und schwarz und all diese Farben, wie können denn die weiß ergeben? Das war unmöglich. doch unmöglich. Und doch ist es möglich. Ihr könnt es nachprobieren, könnt es nachmachen. Wenn ihr Söhne habt, in dem Alter von 12, 13, 14 Jahren, sollen die es mal machen. Und dann werdet ihr staunen. Aber dann dürfen wir als Gotteskinder diese irdischen, scheinbar sinnlosen Spielereien in einer höheren Ebene sehen, denn alles Vergängliche ist ein Gleichnis für die unvergänglichen Wege und Ziele unseres Gottes. Auch das Zerlegen eines hellen Lichtstrahls in sieben Farben und das Vereinigen, dass wieder ein strahlendes, helles Weiß daraus wird. Das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, worüber man Bücher schreiben kann, aber das man zutiefst und zuletzt nicht erklären kann. Und der Gott, der sah man mal aus Blau und Grün und Rot, weiß machen kann, der kann auch aus Sündern, aus dir und mir, strahlende, leuchtende, vollkommene Heilige machen. Das kann Gott, das lernen wir daraus. Wir wissen, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Gott ist ein wunderbarer Gott, der im Kleinsten das Größte offenbart. Habt ihr einmal auf einer Wiese Zehntausende von Sonnen gesehen? Morgens früh, wenn der Tau an den Gräsern hängt und die Sonne geht auf, das ist ein Erlebnis, sieht man Zehntausende von Sonnen, kleinen Sonnen, die sich spiegeln in den Tautropfen. Und diese Tautropfen wiederum, die brechen das Licht der Sonne in die verschiedensten Farben. Das sind große und wunderbare Dinge, die man ohne Alkoholgenuss und Zigarettendampf und so weiter genießen kann, staunen kann auf der Größe und Herrlichkeit Gottes. Wenn man versteht, dein Wort ist siebenfach geläutert. Und das wollen wir heute Abend sehen. Licht in göttlichem Sinn. Was ist die Sonne? Nun wird jedes Kind sagen, die Sonne, das ist ein Leuchtkörper oben am Himmel, eine Kugel, eine feurige Kugel, die ihren Weg geht, die morgens aufgeht und abends untergeht. Das ist die Sonne. Und wenn die Bibel sagt Sonne, dann meint sie auch die natürliche und geschichtliche Bedeutung der Sonne. Das ist der erste Punkt. Ich sage euch sieben Dinge. Und ich hoffe, dass ihr innerlich mitgehen könnt, diese sieben Stufen, damit euch der Begriff Licht so groß und so kostbar wird. Und ihr glauben könnt, diese Zergliederung, diese Zerlegung in die siebenfachen Bedeutungen ist für jedes göttliche Wort, für jeden Begriff anwendbar. Und wenn wir das erfasst haben, gehen uns neue Welten auf. Verstehen wir uns besser, verstehen wir die Schöpfung, verstehen wir das Herz Gottes, das Weltall, die anderen Menschen ohne Christus in ihrer tiefen Not. Wir verstehen das dann und werden fähig, denen zu helfen und zu dienen, wenn wir das Licht haben und die Zeit auskaufen, wie wir eben gehört haben. Die erste Bedeutung ist immer die natürliche, geschichtliche Bedeutung. Was wir in der Bibel auch lesen, es war so, wie es in der Bibel steht. Das ist die geschichtliche Bedeutung. Natürlich, wenn man die nicht wahrhaben will, dass man dann nichts Näheres, Weiteres aufgeschlossen bekommt und dieses Buch für langweilig hält und in die Ecke wirft, selbstverständlich zu verstehen. Ich lese 1. Mose 1, 14 bis 19, wo geschrieben steht, Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels. Über uns ist die sogenannte Feste oder die Ausdehnung. Um den Tag von der Nacht zu scheiden, das ist der erste Zweck der Lichter. Gemeint sind hier zunächst die Sonne und der Mond. Und die haben sieben Aufgaben. Die erste ist, den Tag von der Nacht zu scheiden. Wenn die Sonne scheint, da ist Tag. Und wenn die Sonne untergegangen ist und der Mond scheint, da ist Nacht. Weiß jedes Kind von 3 Jahren. Erstens, den Tag von der Nacht zu scheiden. Und zweitens, sie sind Zeichen zur Bestimmung. Aha, Zeichen, so wie ein. Das ist ein Zeichen, ein A, und das ist ein I, und das ist ein M. Und diese Zeichen, die lassen uns geistige Dinge verstehen. Die Buchstaben, die. Und so sind auch dort oben, das sind die Buchstaben Gottes, Sonne, Mond und Sterne, Zeichen zur Bestimmung von Zeiten, viertens von Tagen, fünftens von Jahren. 360 beziehungsweise 65 Tage und 30 oder 28, 30 Tage. Darüber will ich jetzt nicht sprechen. Und sie seien sechstens zu Lichtherren an der Ausdehnung des Himmels und siebtens, um auf die Erde zu leuchten. Was uns die Hauptsache scheint, dass wir Licht haben, bei Tag die Sonne und bei Nacht Mond, das wird hier als das siebte genannt, als das letzte. Und die anderen Dinge, die sind wichtiger in Gottes Augen. Und das verstehen wir gar nicht, begreifen wir gar nicht. Ich lese weiter. Und es war also, und Gott machte die zwei großen Lichter, das große Licht zur Beherrschung des Tages und das kleine Licht zur Beherrschung der Nacht und die Sterne. Jetzt, ich kann von euch schon etwas verlangen, an geistigem Fassungsvermögen, göttlicher Wahrheiten, ich komme ja schon Jahre zu euch. Tag ist Anwesenheit und Gegenwart Christi. Nacht ist Abwesenheit Christi. Wenn in einem Herzen Tag ist, dann wohnt Jesus in uns. Und wenn in einem Herzen Nacht ist, stehen wir noch unter der Gewalt der Sünde und des Teufels. Und bei Tag, da herrscht, da ist der Herrscher, der Sonnenball. Und bei Nacht ist die Herrscherin die Mondkugel. Ich sage absichtlich nicht die Sonne, der Mond, das ist nämlich verkehrt. Wir müssen sagen, der Sonne und die Mond. Das wäre richtig. Und deshalb sage ich, der Sonnenball und die Mondkugel. Der Mond ist der große Betrüger, der große Verführer, der große Erreger, der Begierden, der Sexuellen und so weiter. Und der Sonne ist Licht. Und alles Dunkle und Geheime und Schmutzige, was man verbergen will, stellt sie ins Licht. Zur Beherrschung des Tages, der Herrscher des Tages, ist der Sonnenball, Christus. Und der Beherrscher der Nacht ist die Mondkugel, der Satan. Das sind die letzten tiefsten Deutungen. Und wenn wir das verstanden haben, da werden uns die Zeugnisse der Schrift über Sonne und Mond in einer ganz anderen Weise lebendig. Wenn wir dann lesen, ich sah ein Weib mit dem Mond unter ihren Füßen. Und ein andermal lesen wir als Sieg Israels über das Böse. Da lesen wir binnen kurzem wird Gott den Satan unter eure Füße zertreten. Mond, Satan. Da steht ein kleines Kind, das eine Bibel liest. Aber ich kann das nur andeuten, ich will bei meinem Thema bleiben und will euch nicht zu lange heute Abend aufhalten und sage deshalb, die natürliche geschichtliche Bedeutung ist, dass die Sonne ein Ma'or ist. Das heißt, ein Licht, das von einem Punkt ausgeht. Denn schon am ersten Tage sprach Gott, es werde Licht und da ist keine Sonne entstanden. Die Sonne ist erst am vierten Tag entstanden. Denn das Licht, das damals war, das war ein Licht, das da lagerte, so ähnlich wie die Luft, aber keinen Lichtträger hatte, von dem es ausging. Das sind zwei ganz verschiedene Arten von Licht, die Sonne und das Licht im ersten Buch, im dritten Vers des ersten Kapitels, im ersten Buch Mose. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht und das Licht war gut. Aber die Sonne ist erst am vierten Tag entstanden. Wer das beachtet, der beginnt wunderbare Dinge zu ahnen. Der wird dieses unerschöpfliche, unerforschliche Buch voll tiefster Liebesgeschichten und voll tiefster und spannender, ich hätte beinahe gesagt, Kriminalgeschichten. Ja, dass das Böse zuletzt doch bestraft wird und zugrunde geht und dass das Gute und der Gute doch zuletzt siegt. Dieses Buch, das wird uns dann zu einer Quelle von Herrlichkeit. Da ist die Quelle unserer Weisheit und unseres täglichen Wissenwollens nicht mehr der Spiegel oder die Bildzeitung oder der Quick oder wie die Dinger alle heißen, sondern dieses Buch. Sie forschten täglich in der Schrift. Die natürliche Bedeutung der Sonne ist die, dass dort oben ein Sonnenball ist, der leuchtet und an dem, über den sich die Menschen freuen, und deshalb haben ihn die Naturvölker angebetet. War das Gottes Plan und Wille, dass die Sonne anbeten sollten, die Naturvölker? Ja, ja. War es Gottes Plan und Wille, dass Israel diese Sonne anbeten sollte? Nein! Und das war die Sünde Israels, denn Israel war herausgenommen. Und wir knien auch nicht nieder und beten, liebe goldene Sonne und so weiter. Machen wir nicht. Denn wir kennen die wahre Sonne. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Und das will ich euch heute Abend zeigen. Das erste ist also die natürliche, die geschichtliche Bedeutung. Die Sonne ist da oben der Glutball mit seinen Protuberanzen, das heißt seinen Aufläuterungen, seinen Explosionen von ungeheuren Glutmassen, die wir beobachten können und die ein Wunder vor unseren Augen ist, die Sonne. Nachdem wir uns sehnen, wenn sie mal 6 Wochen nicht keine Sonne scheint, da sehnen wir uns, da werden wir alle sonnenhungrig. Denn die Sonne ist ein Abbild Christi und Gottes. Aber das ist das siebte. Zweitens, der einzelne Mensch, der innerlich aus der Wahrheit ist, der sich nach dem Guten ausstreckt, der ist, wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Dessen Leben wird wie die Sonne. Das ist das Zweite. Und das ist nicht die natürliche Bedeutung, sondern die praktische, persönliche, erbauliche Bedeutung. Ich lese darüber 2 Gottes Worte, damit wir sehen, was die Sonne in ihrer tieferen Bedeutung sagen will. Wir schlagen auf, wer eine Bibel hat, und die anderen hören zu. Richter 5. Vers 31, Richter 5, 31. Die den Herrn lieben, sind, nicht müssen sein, sondern sie sind oder sie mögen sein. Wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft, wenn du den Herrn Jesus liebst, wenn du deine ganze Sehnsucht allein auf ihn richtest, wenn du dein Liebesbegehren nicht mehr durch Alkohol und Nikotin und Sexus und so weiter, sondern wenn du dein Liebesbegehren stillst in dem, der die Liebe ist, eine Liebe ohne Reue, eine Liebe voller Glück, voller Reinheit, voller Sieg, dann bist du wie eine Sonne, die aufgeht in ihrer Kraft. Aber die meisten Menschen, die sind wie ein Stück Gestank, das untergeht in Finsternis und Grauen. In Unzucht und Diebstahl und Lüge und Ekel und Mordgedanken und Selbstmordgedanken. Das sind viel mehr Menschen, als wir wissen. Das Elend ist viel größer, als wir ahnen, dass er um uns brandet. Aber wenn wir den Herrn lieben, wenn du deinen ganzen Liebesglut, dein Liebesverlangen, deine Liebessehnsucht, die zu einem Menschen gehört, ein Mensch, der kein Liebesbrennen, keine Liebesglut, keine Liebessehnsucht hat, das ist kein Mensch, das ist Stein, aber kein Mensch. Zu Menschen gehört die Liebessehnsucht. Aber wir können diese Liebessehnsucht entweder nach oben ins Geistliche, reine, göttliche, schöne, edle, oder nach unten ins tierische, schmutzige, gemeine, ins Fleisch, ins Satanische, können wir dieses Liebessehnen umschalten. Schalte um auf Christus, die den Herrn lieben, sind wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Ich habe im Jahr 19, ein Büchlein herausgegeben, Lieder eines Erlösten, als ich zum Glauben gekommen war. Und da hat ein lieber Freund, Dr. Dönges von Darmstadt, der Führer der süddeutschen Darbisten, sind vielleicht Leute hier aus der sogenannten Versammlung, der Dr. Dönges, der führende, weit überragende Mann dieser Darbisten oder Versammlungen, wie man sagt, war ein persönlicher, väterlicher Freund von mir, dem er seine Arbeit übergeben wollte. Der hat ein Vorwort geschrieben. Und da schreibt er in dem Vorwort, eine Bibelstelle, Sprüche 4, Vers 18. Ich habe gar nicht verstanden, was er damit sagen wollte. Ich lese euch das Wort vor, Sprüche 4, 18. Da heißt es, der Pfad der Gerechte ist wie das glänzende Morgenlicht, wie die aufgehende Sonne am Morgen. Der Pfad des Gerechten, der gerecht geworden ist durch den Glauben, durch die Bekehrung, durch die Lebenshingabe an Jesus, dessen Weg ist wie das glänzende Morgenlicht, das stets heller leuchtet bis zur vollen Tageshöhe. Und die volle Tageshöhe ist die Vollendung aller Dinge. Und da hat er gesagt, Adolf, hast du was gemerkt? Sag ich, ja, das ist ein schönes Wort. So soll auch mein Lebensweg sein. Er sagt, da hast du gemerkt, dass ich auch deinen Namen nannte. Und da habe ich gesehen, der stets heller leuchtet. Der stets mir leuchtet. Das hat er mir sagen wollen. Der alte, feine, liebe Dr. Dönges. Das nur als kleines Erlebnis. Dein Weg, Bruder und Schwester, wird wie ein strahlender Weg bis zur vollen Tageshöhe, wenn keine Schatten mehr da sind, oder wo die Schatten dann senkrecht sind. Das sind alles feine Hinweise auf die Wege unseres Gottes. Wenn du einen Weg gehst als gerecht geworden durch den Glauben. Also wer gerecht ist durch den Glauben und wer den Herrn Jesus liebt, der ist wie einer, der heraustritt wie die Sonne und dessen Weg leuchtet bis zur vollen Tageshöhe, der immer heller leuchtet. Aber nicht nur im Heller, auch im Müller und im Schmidt und im Schulze, der leuchtet er auch. Ja. Meine Freunde, das ist die zweite Bedeutung, die praktisch erbauliche. Also erstens das natürliche, Sonne ist das da oben. Zweitens, Sonne ist das Licht, ist die Freude, ist die Reinheit, ist der Frieden, den ich in meinem Herzen trage, wenn ich gerecht geworden bin durch den Glauben und wenn ich den Herrn Jesus lieb habe. Dann ist in mir die Sonne. Die Sonne, ist sie mir hell, dann kann ich fröhlich sein. Dann gebe ich eine göttliche Aura, einen Strahlenglanz, der andere beglückt und entzündet. Aber wer andere verdammt und verdonnert und Finsternis ausstrahlt, das ist nicht gut. Wir haben ein Euangelion, eine Freudenkunde. Und die Sonne bringt Freude und Leben. Wenn die Sonne scheint nach langen, langen Tagen des Regens, dann strahlen alle Menschen und Tiere. Drittens, die geistliche Bedeutung für die Gemeinde. Denn du bist ja nicht nur ein einzelner Mensch, der fromm ist. Du bist nicht der Einzige, der fromm ist. Ich auch nicht. Sondern alle, die glauben, die gehören zu der sogenannten Ekklesia Gottes. Und Ekklesia heißt die Herausgerufenen, die sich lösen lassen, heraus aus ihrer Vergangenheit, aus ihrer Erbmasse, heraus aus ihren Zaubereisünden, aus ihrer Unzucht, heraus aus ihrer Trunksucht und ihrem Geiz und ihren Diebstählen und Lügen, heraus, raus, lossagen, sich loslösen lassen, heraus, und ans Herz Gottes, das sind die Herausgerufenen. Und die werden dargestellt durch die Sonne. Deshalb ist das Dritte, die Gemeinde, dargestellt durch die Sonne, deren und denen jeder Einzelne einen Körper bekommt, strahlend wie die Sonne. Du wirst einen Körper haben, strahlend wie die Sonne. Und die Gesamtgemeinde wird dastehen, leuchtend und strahlend wie die Sonne. Und das will ich euch auch biblisch belegen. Ich lese euch aus dem Auferstehungskapitel zwei Verse. 1. Korinther 15, Vers 40, und Vers 41. Und da heißt es, es gibt himmlische Körper und irdische Körper, aber eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen und eine andere die Herrlichkeit der irdischen. Auch dein irdischer Körper mit all seinem Ach und Weh, mit all seiner Krankheit und mit all seinem Elend, mit all seiner Belastung, weil du vielleicht irgendwelche Sünden nicht loslassen willst, Das ist schon etwas Herrliches. Das menschliche Auge, das menschliche Ohr, die menschliche Hand, die menschliche Gestalt, das ist schon etwas Herrliches. Aber die Herrlichkeit des Auferstehungsleibes der Gläubigen, der Heiligen, ist unendlich größer und herrlicher. Und so steht hier in dem 40. Vers, eine andere ist die Herrlichkeit der himmlischen als der irdischen. Und eine andere, und jetzt wird dasselbe gesagt als Bild. Eine andere die Herrlichkeit der Sonne und eine andere die Herrlichkeit des Mondes und eine andere die Herrlichkeit der Sterne, denn es unterscheidet sich Stern von Stern an Herrlichkeit. So ist auch die Auferstehung aus den Toten. Wenn wir auferstehen werden, werden wir uns unterscheiden. Da wird es Sterne erster Ordnung geben. Das sind die geheiligten Menschen, die schweigend und liebend und segnend ihren Weg gingen. Und das sind Sterne zehnter Ordnung, so die ganz Kleinen. Das sind vielleicht die ganz Großen, die eine Rolle gespielt haben, um ihre Ehre willen, um ihre Rechthaberei willen, um sich selber durchzusetzen und so weiter. Das sind dann Sterne zehnter Größe. Und die Kleinen, die Armen, die Geringen, die Gott die Ehre gaben, die lobten und dankten und sich selber losließen und hergaben, das sind dann die Sterne erster und zweiter Größe. Da ist es ganz anders, als wir meinen. Ganz anders. Da werden wir staunen. Dieser Augenblick, Brüder und Schwestern, der kommt bald. Der kommt bald. So wahr ich euch jetzt in die Augen schaue, so wahr werden wir uns, wer weiß wie bald, dort oben vor der Preisrichterbühne Christi in die Augen sehen. Und dann vor dem Angesicht Gottes, wenn dann die Strahlkraft alles in uns ausgebrannt hat, was nicht taucht für die Gegenwart Gottes. Das erleben wir, wir stehen dicht davor. Es dauert nicht mehr lange, ich sage es euch. Bereiten wir uns vor, sagen wir, Herr Jesus, wenn es wirklich darauf ankommt, dich zu lieben und durch dich gerecht zu werden und geheiligt zu werden, und vollendet zu werden. Herr, dann soll das meine größte Sorge des Lebens sein. Herr, nimm mich hin, dann will ich alles darauf einstellen, dir ungeteilt in der Totalhingabe meines Lebens zur Verfügung zu stehen. Das sollten wir. Dazu sage ich euch ja auch diese Wahrheiten, nicht weil das sehr interessant ist. Wir sagen immer wieder Leute, ach, sowas habe ich noch nie gehört. Diese Weite der Erlösung, diese Fülle. Ja, das ist ja ganz schön, dass Sie das noch nie gehört haben, jetzt hören und sich freuen. Aber das ist ja nicht der Sinn und der Zweck. Der Sinn ist, dass wir uns diesen Wahrheiten, und die Wahrheit ist der Herr Jesus, ich bin die Wahrheit, dass wir uns ihr öffnen und dass wir uns von ihr durchdrängen, durchläutern, durchleuchten, durchglühen, durchreinigen, durchheiligen und verklären lassen in sein Bild. Das ist der Zweck. Und das möge Gott uns auch heute Abend schenken. Ich habe gesagt, die geistliche Bedeutung ist die, dass wir so hell und so leuchtend werden wie er selbst. Aber eine Stelle nenne ich euch doch noch, das ist Philipper 3,21. Ja, die will ich euch noch sagen, die gehört auch hierher. Die gibt uns einen starken Trost. Philipper 3,21, da steht geschrieben, der Herr Jesus Christus, der Erretter, der unseren Leib der Niedrigkeit, das ist der, den wir jetzt haben, das ist der Leib der Niedrigkeit, der Hinfälligkeit, der Schwachheit, der Armseligkeit, der unseren Leib der Niedrigkeit gleichgestalten wird hinein in die Gleichförmigkeit mit seinem Leib der Herrlichkeit. Wir werden so herrlich werden, dieser Leib, den ich an mir trage, den du an dir trägst, der wird, wenn du dem Herrn Jesus gehörst, so herrlich, so strahlend werden wie sein Leib. Und da wirst du all das tun können, was er getan hat. Er ist in den Himmel gefahren, wirst du auch. Er ist durch alle Himmel hindurch gefahren, wirst du auch. Er ist über alle Himmel hinübergefahren, wirst du auch. Er hat sich zur Rechten des der Majestät Gottes des Vaters gesetzt, werden wir auch. In Christus sind wir zur Rechten der Majestät gesetzt. Er hat gewaltige Ewigkeitsaufgaben. Er, unser Haupt, haben wir auch. Seine Glieder, denn wir haben denselben strahlenden Körper. Er ist in verschlossene Räume eingetreten. Ohne Tür. Mitten bei verschlossenen Türen stand er mitten unter ihnen. Können wir auch. Er ist in dem Bruchteil einer Sekunde, hat er Millionen von Welten durcheilt. Werden wir auch. Jawohl, wir werden ihm gleich sein mit den gleichen Funktionen, mit den gleichen Möglichkeiten. Wir werden ihm in allen Stücken gleichgestaltet. Wenn wir jetzt ungeteilt, solange wir noch in dem armseligen, gequälten, hilflosen, jämmerlichen Leib der Niedrigkeit sind, der ermüdet und der fortwährend Angst hat, dass er krank wird oder auch wirklich krank wird und dann nicht glauben kann, wie er gesund wird und so weiter und so weiter. Wir werden ihm gleich sein. Ihr, die ihr glaubt, ihr Heiligen und Geliebten,